Wir werden das Bürgergeld in der jetzigen Form abschaffen und werden eine neue Grundsicherung schaffen. Wir werden ein gerechtes System schaffen, in dem wir vor allen Dingen für die Menschen da sind, die Hilfe bedürfen. Und auf der anderen Seite werden Menschen, die arbeiten können, auch arbeiten gehen müssen. Ansonsten entfallen Sozialleistungen.
Das Bürgergeld abschaffen, Totalverweigerer bestrafen. Die Union hat heute ihr Konzept für eine Agenda 2030 vorgestellt. Sie haben eben den Generalsekretär Carsten Linnemann in der Pressekonferenz gehört. Und damit kommt die Debatte wieder in Schwung, ob sich Arbeit in Deutschland noch lohnt. 1,5 Jahre sind es noch bis zur Bundestagswahl, aber der Wahlkampf hat schon längst begonnen. Ich will mir das Konzept näher ansehen. Dazu spreche ich gleich mit meinem Kollegen Dietrich Kreuzburg, der sich bei der FAZ intensiv mit der Arbeits- und Sozialpolitik auseinandersetzt. Und dann steht uns noch der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Jens Spahn Rede und Antwort. Den Grünen und der SPD gefällt dieses Konzept übrigens gar nicht, das kann ich schon mal verraten. Deshalb habe ich eigentlich auch die beiden Parteichefs Ricarda Lang und Lars Klingbeil für den Podcast heute angefragt. Leider, leider erfolglos. Die Debatte führen wir mit Ihnen dann eben ein andermal fort. Heute kümmern wir uns mal um die Ideen, die die Union zu dem hat, was mal Hartz IV hieß oder Arbeitslosengeld II und jetzt eben das Bürgergeld. Und damit sage ich herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Montag, den 18. März. An dieser Sendung haben Kevin Gremmel und David Brucklacher mitgearbeitet. Mein Name ist Corinna Budras und ich freue mich, dass Sie dabei sind. So, starten wir mal mit ein bisschen Kontext. Denn wann immer es ums Bürgergeld geht, fragt man hier im Hause beim Kollegen Dietrich Kreuzburg nach. Er kümmert sich schon seit Jahren um die Arbeits- und Sozialpolitik und kennt alle Fakten in- und auswendig. Hier im Berliner Büro sitzt er nur ein paar Türen weiter von mir. Deshalb reden wir beide häufiger über das Thema. Und umso erfreuter bin ich, dass wir das jetzt mal vor dem Mikrofon tun können. Er sitzt mir nämlich jetzt hier gegenüber. Herzlich willkommen, Dietrich Kreuzburg.
Ja, schönen Tag auch, hallo.
An das Bürgergeld haben wir uns ja noch gar nicht so richtig gewöhnt. Jetzt soll es auch gleich wieder abgeschafft werden. Aber erzähl uns doch erstmal, wie kam es denn eigentlich zu dieser Umbenennung? Warum heißt es jetzt Bürgergeld?
Also beschlossen hat das die Ampelkoalition mit ihrer Bürgergeldreform im Herbst 2022. Und politisch ging es wohl vor allem darum, von dem belasteten Begriff und Konzept Hartz IV wegzukommen, mit dem SPD und Grüne schon lange ein Problem hatten. Es spielten auch Interessen hinein, den gut 5 Millionen Beziehern insgesamt weniger Druck zu machen und dafür mehr Geld zu zahlen. Und vor allem die Grünen hätten sich eine Abschaffung von Sanktionen gegen Verweigerer gewünscht, quasi einen Schritt in Richtung bedingungsloses Grundeinkommen. Das war aber der FDP nicht recht, das hat die nicht zugelassen.
Also im Grunde genommen hat sich ja nicht nur der Name geändert, sondern in der Tat auch das eine oder andere inhaltlich.
In der Tat, es hat substanzielle Veränderungen gegeben. Die in der Öffentlichkeit sicherlich bekannteste ist das neue Berechnungsverfahren für die jährliche Erhöhung der Geldleistungen, also der monatlichen Regelsätze im Bürgergeld. Die sorgt seither dafür, dass sich die Erhöhungen kurzfristiger an der Inflation orientieren. Das zählbare Ergebnis waren 2 Erhöhungen um jeweils rund 12% zum 1. Januar 2023 und 2024.
Genau, das sind ja die berühmten 25%, um die das jetzt gestiegen ist, ne?
Es gibt allerdings auch noch weitere Punkte. Zum Beispiel wurde der sogenannte Vermittlungsvorrang für Bezieher von Grundsicherungen beseitigt oder abgeschwächt. Dahinter steht das Konzept, dass Arbeitslose lieber, so sagt man heute, in eine Qualifizierung, etwa hin zu einem Berufsabschluss geschickt werden sollen, als in einen einfachen Job, von dem man befürchtet, dass der eben nicht von Dauer ist und sie dann schnell wieder im System landen. Davon ist man allerdings gerade wieder teilweise abgewichen mit dem sogenannten Job-Turbo für Flüchtlinge, wo man sagt, die sollen ruhig erstmal in den Arbeitsmarkt einsteigen, wenn sie vielleicht noch nicht gut Deutsch können. Dann ist sozusagen Erfahrung im Beruf und im Alltag ein guter Schritt zur Integration. Und da sagt man dann, die wollen wir nicht jetzt erstmal jahrelang durch Qualifizierungen schicken. Also da ist man gerade wieder abgewichen. Und dann wurden mit der Bürgergeldreform, auch darüber ist verschiedentlich diskutiert worden, Sanktionsregelungen geändert. Ja. Wie vorher schon angerissen, die Grünen hätten die gerne möglichst weit zurückgedrängt und möglichst weiten Schritt in Richtung bedingungsloses Grundeinkommen gemacht. Das hat die FDP aber nicht zugelassen. Hm. Und jetzt ist gerade vor kurzem dann eine Verschärfung dazugekommen unter der Diskussion, darüber lohnt sich Arbeiten noch, hat dann auch der Bundesarbeitsminister also die Entscheidung getroffen, dass man eine verschärfte Sanktion für sogenannte Totalverweigerer einführen sollte. Ja. Und jetzt kann eben in solchen Fällen, wo Menschen wiederholt eine angebotene Arbeit überhaupt nicht aufnehmen wollen, für bis zu 2 Monate die monatliche Geldleistung gestrichen werden.
Genau, das ist ja wirklich ein irrsinniges Hin und Her gewesen in den vergangenen Monaten, auch weil man wahrscheinlich jetzt unsicher geworden ist, was die anhaltende Diskussion angeht, ne, ob sich Arbeit überhaupt noch lohnt. Das verbindet sich ja dann wahrscheinlich damit, ne?
Das ist sicherlich jetzt in den letzten Monaten das treibende oder ein jedenfalls sehr wichtiges Motiv der gesamten Diskussionen über das Bürgergeld und was sollte da geschehen gewesen. Lohnt sich Arbeiten noch? Also es ist auf jeden Fall so, dass sich in den vergangenen 2 Jahren gerade auch in den Gruppen von Arbeitnehmern, die mit ihren Einkommen nur knapp über Bürgergeld Niveau liegen, der Eindruck verstärkt hat, dass es sich nicht mehr so richtig lohnt. Mhm. Sie haben die beiden Erhöhungen der Regelsätze um 12% mitbekommen, während ihre Löhne eben nicht unbedingt um 12% pro Jahr gestiegen sind. Und tatsächlich gibt es daneben auch noch ein Problem, dass man etwas objektiver, konkreter benennen kann mit den sogenannten Hinzuverdienstregeln.
Ja.
Das heißt also, wie viel vom Bürgergeld wird einem abgezogen, wenn man eigenes Einkommen durch Arbeitslohn erzielt, das aber noch nicht ausreicht, um eben ganz ohne Bürgergeld auszukommen.
Ja.
Und da kann man heute sagen, wer Bürgergeld mit Minijob kombiniert, hat in der Summe im Zweifel nicht viel weniger als jemand, der Bürgergeld mit einer größeren Teilzeitstelle kombiniert oder mit einer Vollzeitarbeit oder die Vollzeitarbeit, die ganz knapp oben drüber über dem Bürgergeldniveau liegt. Man kann dann ausrechnen, dass sozusagen in dem Bereich, wo einem immer noch Bürgergeld abgezogen werden kann, 1 Stunde Arbeit so ungefähr 2,30 Euro mehr Gesamteinkommen
Wahnsinn.
Bringt.
Ja, ist ja
also
nix, ne?
2,30 Euro faktischer Stundenlohn, das ist natürlich nicht besonders attraktiv.
Ja, aber das ist in der Tat so, ich meine, ist ja auch eine verrückte Ausgangslage, dass man so hin und her rechnen muss, beziehungsweise ja auch kann, um dann festzustellen, lohnt sich Arbeit tatsächlich noch, ne? Also da sind wir fernab von diesen Diskussionen, die ja auch wichtig sind, ne? Also wie viel bringt Arbeit eigentlich dem Menschen als solchen, ja? Wie viel bringt es der Persönlichkeit und so weiter? Das ist kühle Mathematik letztendlich.
Genau.
Ne?
Also natürlich gibt es immer das Argument, dass man auch gar nicht wegreden sollte, dass Menschen natürlich auch unabhängig von einem ganz harten monetären Kalkül ein Interesse haben, zu arbeiten, weil das eben also sozusagen Teilhabe und Wertschätzung und so weiter alles bedeutet. Aber natürlich spielt das Geld schon auch eine Rolle. Und man muss im Blick behalten, ja, 2,30 Euro Stundenlohn. Das heißt, jemand, der wenig arbeitet, also zum Beispiel Bürgergeld und Minijob, der verliert ja dann auch weniger Stunden Freizeit, was auch immer für eine Qualität diese Freizeit hat, als jemand, der Vollzeit arbeitet, der eben dafür dann auch 40 Stunden pro Woche wirklich Leistung bringt. Und das wird dann in der Diskussion gerne vergessen, dass das ja auch ein Unterschied ist. Also, und es ist eben anstrengender, Vollzeit zu arbeiten, als wenig oder gar nicht zu arbeiten, auch wenn selbstverständlich ich damit nicht sagen will, dass Arbeitslosigkeit ein angenehmer Zustand ist.
Genau, richtig. Das in der Tat wollen wir ja nicht. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, das, was dann als Arbeit zur Verfügung steht, ist ja nicht immer ganz angenehm, ne? Also es ist nicht immer geistige Arbeit, die man frei bestimmen kann, sondern da werden auch Böden geschrubbt und Regale gefüllt mit, ne?
Das gehört auch dazu.
Ja. Sag mal, jetzt sind wir wirklich offensichtlich in einer ganz regen Diskussion. An dem ganzen Konstrukt Hartz IV wurde ja auch in den vergangenen 18 Jahren ordentlich rumgeschraubt. War das eigentlich deiner Ansicht nach von Anfang an eine verkorkste Reform oder ist sie doch gelungener, als das viele, insbesondere übrigens ja auch in der SPD, wahrhaben wollen?
Also ich würde schon sagen, dass das Grundkonzept von Hartz IV oder sagen wir im Gesetzesterminus der Grundsicherung für Arbeitssuchende
richtig
war. Das war ja vor allem die alte Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe, zwei getrennte Hilfesysteme durch ein einheitliches Hilfesystem zu ersetzen. Man kann sagen, wo früher, also vor 2005, vor der umstrittenen Hartz-Reform, ein unkoordiniertes Nebeneinander dazu führte, dass viele Menschen gar keinen vernünftigen Einstieg in den Arbeitsmarkt fanden, gar keine vernünftige Unterstützung gekriegt haben, insbesondere im Bereich der Sozialhilfe. Sozialhilfe war das häufiger der Fall, aber Arbeitslosenhilfe hat auch nicht gut funktioniert. Da ist das jetzt sozusagen durch ein einheitliches, koordiniertes Hilfesystem ersetzt. Und auch das Grundkonzept fördern und fordern halte ich für richtig. Mhm. Und dann würde ich aber einen kritischen Punkt hinzufügen, in dem es von Anfang an gehapert hat. Man hat sich nicht die Mühe gemacht, die Jobcenter ordentlich auszustatten. Ah. Also diejenigen Stellen, die alles leisten sollen, vom Geld auszahlen, übers Qualifizieren bis zur Arbeitsvermittlung, die ganze Integrationsarbeit, die für anerkannte Flüchtlinge jetzt, die ja in den vergangenen Jahren auch stark zugenommen hat, als Aufgabe für die Jobcenter. In den Anfangszeiten, wenn ich mich richtig erinnere, war ungefähr ein Drittel des Personals der Jobcenter nur befristet angestellt.
Nein, wirklich?
Krass. Also das ist ja heute in den Diskussionen überhaupt nicht mehr vorstellbar, dass der Staat selbst in einem solchen Maße befristete Beschäftigung macht. Das heißt aber eben auch, es gibt keine so stabilen Strukturen, wie man sie eigentlich bräuchte, um wirklich erfolgreiche Unterstützung in einem solchen Hilfesystem zu gewähren.
Also du siehst wahrscheinlich auch immer noch dringenden Reformbedarf, habe ich zwischen den Zeilen herausgehört.
Also zwei Punkte fallen mir sofort ein, nämlich reformiert die Hinzuverdienstregelung, also den Punkt, lohnt es sich finanziell, von dem ich vorher gesprochen habe. Und zweiter Punkt, stattet die Jobcenter ordentlich aus, da darf nicht gespart werden. Ja, und drittens würde ich vielleicht noch hinzufügen, macht bitte eine Arbeitsmarktpolitik, die kleine Betriebe nicht überfordert, denn daran entscheidet sich letztlich, wie viele Einstiegschancen, zum Beispiel einfachere Arbeitsplätze, die Jobcenter überhaupt vermitteln können.
Vielleicht zum letzten Punkt noch, was schwebt dir da konkret vor? Wie wird das denn kleineren Unternehmen jetzt gerade schwer gemacht?
Ja, also das ist die ganze Bandbreite der Diskussionen über Wirtschaftspolitik, die man heute führt. Ich würde anfangen bei allem, was mit Bürokratie zu tun haben. Ja, da gibt es gewisse Ausnahmen für Kleinbetriebe. Denkt aber bitte auch an den gesetzlichen Mindestlohn. Ja, das ist ja schön für diejenigen, die davon profitieren, wenn der gesetzliche Mindestlohn steigt. Aber es gibt so viele kleine Einzelhändler, Gastwirte, Gastronomie in den Innenstädten, die sich wirklich schwer tun, weil sie eh schon hohe Kostenlasten haben. Und man kann sagen, das ist vielleicht für die einen schön, aber wenn wir Ladensterben in den Innenstädten haben, dann ist das für die Innenstädte nicht schön. Und es ist aber auch nicht gut, wenn eben kleine Einzelhändler aufgeben, weil das eben Einstiegschancen sind für Menschen, die bisher noch nicht qualifiziert sind, um auf dem Arbeitsmarkt jetzt gleich in Richtung Fachkraftberuf durchzustarten. Ja.
Nun spreche ich gleich mit Herrn Spahn zu dem Vorschlag der Union, aber vielleicht mal von dir die Prognose. Wird es denn jetzt wirklich ein großes Wahlkampfthema? Was ist dein Gefühl?
Also so richtig kann ich es mir nicht vorstellen, dass das ein ganz großes Wahlkampfthema wird. Also es gibt natürlich einige Parteien, Teile der SPD, vielleicht die Grünen, die Linke, die sozusagen bestrebt sein werden, jeden Vorschlag zur Reform von Hartz IV in Richtung mehr Arbeitsanreize auch ein bisschen mehr fordern, die das skandalisieren werden als Druck auf arme Menschen und so weiter. Aber ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass das in der Breite der Bevölkerung verfängt. Ich sehe also jedenfalls schon ein Bedürfnis in der Breite der Bevölkerung, auch sozusagen eine sinnvolle Relation zwischen wie weit lohnt sich Arbeit, wie viel Unterstützung, aber eben auch Verpflichtung gibt es für Menschen im Hilfesystem. Und ich glaube, so richtiges Skandalisierungspotenzial haben dann solche Vorschläge, die einigermaßen in beide Richtungen Rücksicht nehmen. So viel Skandalisierungspotenzial haben die, glaube ich, gar nicht dann.
Aber das würdest du schon dem CDU-Vorschlag zugutehalten, dass das ausgewogen ist?
Also wenn ich mir jetzt das Papier ansehe, das da heute vorgelegt und beschlossen worden ist, das enthält schon viele Passagen, das sozusagen betont und in dem die CDU bekräftigt, dass sie selbstverständlich sozusagen die Dimension der Hilfe und der Unterstützung wichtig nimmt und dem große Bedeutung beimisst. Aber es ist eben immer das Gegenüberstellen, die Belange der einen, die Belange der anderen. Mhm. Und ich halte das für jedenfalls ausgewogenen Ansatz, von dem ich mir jetzt schwer vorstellen kann, dass man da die breiten Bevölkerungsschichten gegen aufbringen kann. Außer eben eine Klientelpartei, die wirklich nur Sozialleistungsbezieher vertritt, die kann das natürlich ganz empörend finden. Aber ich glaube nicht, dass man da in der Breite jetzt Massen von Wählern mobilisieren kann gegen ein Konzept, das da ein bisschen besser austarieren will.
Dietrich Kreuzburg, mein geschätzter Kollege, mit dem ich auf dem Flur öfter über dieses Thema diskutiere. Schön, dass wir das jetzt mal vom Mikrofon machen konnten, Dietrich.
Ja, sehr gerne. Freut mich. Danke.
Also, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Die Union hat ihr Konzept einer Grundsicherung vorgestellt. Und jetzt habe ich die Gelegenheit, offene Fragen noch mit Jens Spahn zu besprechen. Den kennen Sie sicherlich noch bestens. Früher Bundesgesundheitsminister, jetzt stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union. Herzlich willkommen, Herr Spahn.
Schönen guten Tag, hallo.
Herr Spahn, haben Sie schon in den Wahlkampfmodus geschaltet oder wie darf man Ihre Reformvorschläge zum Bürgergeld verstehen?
Unser Reform unter dem Stichwort neue Grundsicherung fügt sich ein in eine Agenda 2030, an der wir arbeiten. Also es ist ein Baustein, eine wichtige Maßnahme, die wir angehen wollen, auch gleich nach einer möglichen Regierungsübernahme. Wir sehen, Deutschland ist in der Rezession, uns geht's wirtschaftlich schlecht, uns laufen die Kosten in bestimmten Bereichen davon. Die Wirtschaft sucht Arbeits- und Fachkräfte. Auch das ist ein wichtiger Unterschied zu früheren Rezessionen gleichzeitig. Und deswegen haben wir eben gesagt, wir brauchen eine Agenda 2030 und neue Grundsicherung ist ein Baustein in dieser Agenda. Wir bereiten uns also aufs Regieren vor.
Also ein Baustein, aber ja auch ein wirklich zentraler, der eine wichtige Debatte aufgreift. Fangen wir mal mit den Namen an. Also das Herumgeschraube am Namen irritiert mich ehrlich gesagt immer ein bisschen. Die Ampel machte ja aus Hartz IV und der Grundsicherung für Arbeitssuchende das Bürgergeld. Und Sie wollen jetzt eine neue Grundsicherung. Warum das?
Es ist im Grunde zurück zu den Wurzeln. Das System war ja und ist ja als Grundsicherungssystem gedacht. Es hieß ja bis Bürgergeld eigentlich auch offiziell Grundsicherung. Inoffiziell war es dann unter Hartz IV bekannt, nach seinem Miterfinder Peter Hartz. Wissen heute 20 Jahre später viele, glaube ich, schon gar nicht mehr, warum das eigentlich so hieß. Jedenfalls ist die Idee der Grundsicherung ja, wie der Name schon sagt, sozusagen die Basisversicherung zu sein für diejenigen, die nicht Arbeitslosen versichert sind, weil sie vorher Beiträge gezahlt haben, die nicht sonst über Vermögen und Einkommen verfügen. Das ist das sozusagen das Auffangnetz, gerade eben auch für diejenigen, die eigentlich erwerbsfähig wären, aber ansonsten noch nichts haben. Deswegen finde ich ein selbsterklärender, schöner deutscher Begriff, Grundsicherung.
Aber was hat Sie an Bürgergeld gestört?
Am dem sogenannten Bürgergeld stört mich schon das Thema Bürgergeld, erweckt den Eindruck, jeder hat sozusagen einen Anspruch darauf. Also manchmal hört man ja auch durchaus von Menschen, die neu nach Deutschland kommen, ihr zahlt ja hier jedem sogar irgendwie ein Gehalt. Das ist also irgendwie, finde ich, eine falsche Vorstellung. Das Zweite ist, der Begriff des Bürgers hat für mich auch was zu tun mit einem Verständnis von, ich habe was einzubringen in die Gesellschaft. Jeder Mensch kann was, jeder hat Talente. Und da geht es nicht darum, dass sozusagen voraussetzungsfrei, so ein bisschen im Sinne eines bedingungslosen Grundeinkommens, jeder was ausbezahlt bekommt, sondern jeder soll was leisten und einbringen. So ist aber das System von dieser Ampel nicht angelegt, sondern es ist ja eben nicht auf Leistung und Gegenleistung angelegt. Deswegen passt auch da der Begriff des Bürgers nicht.
Genau, jetzt gucken wir mal ins Inhaltliche, denn es geht Ihnen ja nicht nur um den Namen. Faktisch werfen Sie der Ampel ja vor, sie halte die Menschen von der Arbeit ab. Wenn ich da Ihr Grundsatzpapier richtig verstanden habe, in der Pressekonferenz schimmerte das auch immer so durch. Warum entsteht dieser Eindruck bei Ihnen?
Wichtig ist ja in dieser Diskussion, auch bei dieser neuen Grundsicherung, geht es ja um diejenigen, die arbeiten könnten, erwerbsfähig sind. Menschen, die bestimmte Erkrankungen haben, wodurch sie nicht arbeiten können, behindert, beeinträchtigt sind, eine schwierige Lebensphase haben. Um die geht es ja nicht, die sind auch in einem anderen Grundsicherungssystem, sondern hier geht es um Erwerbsfähige. Und wir haben gleichzeitig eine Situation am Arbeitsmarkt, wo Fach-, aber auch Arbeitskräfte gesucht werden. Also in der Gastronomie, in dem Bereich der Zeitungsausträger, an den Flughäfen, in unterschiedlichsten Bereichen werden auch Arbeitskräfte gesucht, wo es gar nicht immer um Raketenwissenschaftler, Informatiker oder auch den Tischlermeister geht, sondern um Leute, die mit anpacken. Und wir haben eben Hunderttausende erwerbsfähige Bürgergeldempfänger, künftig Grundsicherungsempfänger, die arbeiten könnten und für die wir Angebote haben. Und ich finde, in einer solchen Situation kann man sich eben nicht mehr darauf verlassen, dass dann schon andere für einen die Grundsicherung übernehmen, zahlen, für einen mitarbeiten gehen. Ist auch eine Frage von Fairness. Wer nicht kann, kriegt Unterstützung. Wer noch nicht kann, soll auch Ausbildung, Deutschkurs, alle Unterstützung fördern geben, die es braucht. Aber wer eben mithelfen kann, wer mit anpacken kann und ein Angebot bekommt, der soll und muss dann eben auch anpacken, sonst gibt es keine Leistung mehr.
Aber ehrlich gesagt, das hört sich jetzt so ein bisschen so an, als hätten Sie quasi den Stein des Weisen neu gefunden. Aber das ist ja nun etwas, was eigentlich schon immer Grundlage unseres Miteinanders war. Also letztendlich hat ja noch nie irgendjemand behauptet, wir wollen nicht, dass die Leute arbeiten gehen. Also weder damals die rot-grüne Bundesregierung unter Schröder, die Hartz IV eingeführt hat, noch jetzt das, was wir schwarz-rot gesehen haben oder auch unter der Ampelregierung. Also warum kommen Sie jetzt da drauf, Sie könnten das System so ändern, dass das, was eigentlich alle wollen, endlich mal funktioniert?
Also der Ansatz von damals Gerhard Schröder und der damaligen Regierung war ja richtig, fördern und fordern. Den haben wir übrigens im Bundestag und Bundesrat ja sogar mitgetragen. Aber es ist diese Ampel, die sich davon verabschiedet. Also was ja die SPD macht seit ein paar Jahren und Olaf Scholz macht leider mit, obwohl er es eigentlich besser weiß, vermute ich jedenfalls. Sie wickeln die Agenda 2010 rück ab. Ob beim Thema Bürgergeld, in der Rentenpolitik, das, was Deutschland in Wachstum hineingeführt hat, was Arbeitslosigkeit reduziert hat, damals bei 5 Millionen Arbeitslosen, das schaffen die nach und nach wieder ab. Und das ist eben im Bürgergeldkonzept und so, wie es gemacht worden ist, angelegt. Wenn Sie mit manchen Grünen, Linken oder auch SPD-Sozialpolitikern reden, ist für die Vorstellung, man müsste irgendwie eine Gegenleistung bringen, man müsste sozusagen beitragen, mitwirken, wie es heißt, Mitwirkungspflichten erfüllen. Für die ist dieser Gedanke völlig ungeheuerlich. Und dass das nicht sich beteiligen, das nicht mitwirken eine Konsequenz hat, nämlich dass Leistung gekürzt wird, ist für manche Sozialpolitiker, offensichtlich die Mehrheit der Sozialpolitiker in der Ampel, eben nicht vorstellbar. Mhm. Das wollen die ja beenden, wollen die abschaffen, haben sie in Teilen abgeschafft. Und deswegen haben wir schon ein anderes Grundsicherungskonzept, das eben heißt, wer arbeiten kann, sollte arbeiten. Und wenn er es nicht tut, kann er sich nicht mehr darauf verlassen, dass die anderen zahlen. Mhm. Sie sagen, das ist doch das, was die breite Mehrheit denkt. Denke ich übrigens auch, dass das die breite Mehrheit in Deutschland genauso will. Nur leider macht es die Ampel nicht so. Und deswegen müssen wir es korrigieren.
Also im Grunde genommen, das ist der Kern von Cianze, wenn ich es mal so sagen will. Die Sanktionen für Totalverweigerer, um es mal sehr deutlich zu sagen. Ne?
Der Kern vom Ganzen ist, ja, aber die Denkweise ist ja andersrum, damit es auch verfassungskonform ist, damit es eben auch zu den Urteilen des Verfassungsgerichts passt. Man sieht aber, wenn man will, geht auch mit Verfassungsgerichtsurteilen viel, weil man ja immer hört, oh, können wir deswegen nicht machen bei Verfassungsgericht oder das. Doch, es geht, weil die Logik ist, die Annahme, dass wenn jemand angebotene Arbeit, angebotene Qualifikation nicht annimmt, dann ist er wohl auch nicht hilfsbedürftig. Mhm. Und damit finden Sie ein rechtliches Konstrukt durch diesen Gedankengang, dass Sie so kommen, mit dem Sie dann eben auch Totalverweigerern sagen können, dann bist du wohl nicht bedürftig, dann gibt es auch nichts mehr. Mhm. Dann gibt es auch übrigens keine Kosten der Unterkunft mehr, keinen Mietkostenzuschuss. Also es geht nicht nur um die Barleistung, es geht dann darum zu sagen, wer nicht mithilft, der braucht dann wohl gar nichts.
Ah. Vielleicht klären wir erstmal vorab, was ist denn für Sie ein Totalverweigerer eigentlich? Also wie oft muss man Nein gesagt haben, dass der Staat sagt, okay, dann bist du wohl nicht hilfsbedürftig?
Also es geht ja da vor allem darum, sachgrundlos. Also wer Nein sagt, sagen muss, weil die angebotene Arbeit nur so gar nicht passt zu einem oder weil sie 500 Kilometer weg ist. So, es muss ja schon natürlich was sein, was passt. Aber wer da ablehnt oder auch eine Qualifikation, eine Ausbildung ablehnt oder, wenn man kein Deutsch spricht, den Deutschkurs ablehnt, und das nicht einmal, nicht zweimal, ich würde sagen, einmal mal was geht. Aber wer das wirklich hartnäckig macht, zum zweiten, zum dritten Mal spätestens, dann muss es spürbare Leistungskürzungen bis hin zum Totalstreichen geben. Wir machen übrigens ja auch den Vorschlag, dass wenn man mal einen Termin verpasst oder zweimal, dass man dann auch schon Sanktionen verhängen kann, dass das aber heißt, dass die Zahlungen einbehalten sind. Heißt also, in dem Moment, wo ich den Termin wahrnehme, kriege ich dann das Geld auch wieder, das einbehalten worden ist. Also wir gehen da schon in Stufen vor. Und das eine ist eben derjenige, der gar nicht mitwirkt, der gar nicht mitmacht, der Angebote ablehnt. Und da muss es möglich sein zu sagen, dann gibt es eben keine Unterstützung mehr, offenkundig nicht hilfsbedürftig. Und dann gibt es die anderen. Und so ist ja der Mensch manchmal, wo du, wenn du natürlich durchkommst, dass du einfach zu Terminen nicht erscheinst und es hat so gut wie keine Konsequenzen, dann nimmst du solche Termine auch nicht ernst. In dem Moment, wo einfach mal 100 Euro einbehalten werden, Ich aber weiß, wenn ich erscheine, dann kriege ich das Geld dann auch ausbezahlt. Das macht die Schwelle sozusagen, mit der man solche Einbehalte machen kann, auch deutlich leichter, weil man eben nicht kürzt, sondern einbehält.
So, und dann ist es ja tatsächlich so, wenn wir es tatsächlich mit einem Totalverweigerer zu tun haben, dann gibt's gar nichts mehr. Und zwar unbegrenzt?
Unbegrenzt. Das ist, wissen Sie, wenn wir in der Zeit wären, wo wir die Jobs nicht hätten, dann würde ich ja anders diskutieren. Also wenn es keine Angebote gäbe, müssten wir ja diese Debatte so, würden wir sie wahrscheinlich anders führen. Es gibt aber, und das bleibt auch absehbar so, 100.000-fach Jobs auf jeder Qualifikationsstufe. Also es gibt keinen Bereich, wo es nicht Arbeitsangebote gibt, in der kein Qualifikationsbereich. Und gleichzeitig haben wir eben Hunderttausende Erwerbsfähige, die auch 20, 30, 35, 40 Jahre alt sind. Also wir reden ja hier nicht von irgendwie 63-Jährigen, die vielleicht am Ende ihres Erwerbslebens stehen, sondern wir reden hunderttausendfach von jungen Menschen, wo irgendwie die Botschaft ja nicht sein kann, schon bei jungen Leuten, du musst dein ganzes Leben nicht mehr arbeiten, geht schon so irgendwie. Ich finde, das ist schon auch eine Frage des gesellschaftlichen Miteinanders, der Fairness. Und ja, deswegen, wer gar nicht mitmachen will, der kriegt dann auch dauerhaft keine Leistung.
Und was passiert dann mit Kindern oder dem Partner, die auch in dieser Gemeinschaft, in dieser Haushaltsgemeinschaft wohnen? Das ist ja auch etwas, was Sie explizit adressiert haben in diesem Grundsatzpapier. Die sollen irgendwie verschont werden. Aber wie macht man das?
Das muss man tatsächlich noch, wir haben ja mit Herrn Schlegel auch das Ganze diskutiert. Der war bis vor ein paar Wochen Präsident des Bundessozialgerichts, kennt also sehr gut sowohl die praktischen Fälle wie auch die rechtlichen Rahmenbedingungen. Und er sagte auch, da muss man miteinander, und das wollen wir jetzt natürlich auch noch weiter tun, Instrumente erarbeiten, wie man sicherstellt, dass Kinder vor allem, aber möglicherweise auch Ehepartner, eben nicht unter der Verweigerung des Vaters oder des Partners, der Mutter vielleicht auch, wir sind ja hier da offen, dass die nicht darunter leiden. Heißt also, es gibt gegebenenfalls dann spezifische Leistungen, die nur dann eben für die Kinder weiterhin gezahlt werden. Oder aber man findet Wege, das wäre mir fast noch lieber, eben institutionalisiert über Kita, Schule, dass da bestimmte Leistungen dann auch die Kinder und Jugendlichen erreichen, unabhängig davon, ob der Vater, die Mutter mitwirkt oder nicht.
Das heißt aber, da stochen Sie noch ein bisschen im Dunkeln, das muss noch ausgearbeitet werden. Konkrete Vorschläge gibt es dazu?
Das muss noch weiter ausgearbeitet werden, das stimmt. Aber erstmal ist ja wichtig, dass wir das Problem erkennen, weil ich finde, das ist eben auch, es geht ja hier nicht darum, einfach sozusagen durchzurasen mit ein, zwei Begriffen und rechts und links nichts zu sehen. Es gibt Situationen, gerade eben in Familiensituationen, wo die Kinder nur wirklich nichts dafür können, ob das Elternteil mitmacht oder nicht. Und da muss man schon eben auch sehen, wie man den Kind, also dass wir das sehen und ausdrücklich aussprechen und auch auflösen wollen, das ist uns schon auch wichtig.
Aber schafft man da nicht vielleicht gleich das nächste Problem, Stichwort Obdachlosigkeit, rutschen dann diese Leute nicht komplett ab? Vielleicht noch ein Hinweis, in der Pressekonferenz eben haben sowohl Herr Lindemann als auch Herr Launmann deutlich gemacht, dass es nicht um den Mietkostenzuschuss geht. Also die Unterkunft wird weitergezahlt. Habe ich das richtig verstanden oder korrigieren Sie mich da?
Also bei einem alleinstehenden Totalverweigerer ist es auch möglich, zumindest rechtlich möglich, und so ist es auch gedacht, auch vollständig nichts mehr zu zahlen. In dem Moment, wo eine Familienkonstellation dazu kommt, das ist ja das, was ich gerade sagte, kann man dann eben auch sagen, das werden auch Herr Laumann und Herr Lindemann gemeint haben, man zahlt zum Beispiel die Wohnung weiter. Also man kann da ja abstufen. Aber ich finde erstmal wichtig, rein rechtlich, weil es ja immer heißt, das könne man in Deutschland nicht, wegen Verfassungsgericht, rein rechtlich können Sie bei jemandem, der überhaupt nicht mitwirkt, alles streichen. Jede Form der Unterstützung bis eben hin zur Miete. Und ich finde das, wie gesagt, auch fair. Warum muss ich mal drüber nachdenken? In München, in Hamburg, in bestimmten Städten reden wir hier bei der Miete schon um höhere Summen. Warum sollte es jemand bezahlt bekommen, der sich angebotener Arbeit, angebotener Qualifikation beständig verweigert? Also es hat mal jemand etwas sehr zugespitzt formuliert. Irgendwann können sich München nur noch die Besserverdienenden und diejenigen im Grundsicherungssystem leisten. Aber wer irgendwie Durchschnittsverdienst hat, der kann in München nicht mehr leben. Das kann ja nicht irgendwie das richtige Modell sein.
Wie ist es denn vom Prinzip mit der Durchsetzbarkeit? Ne? Also Sie haben jetzt schon mit Ihrem Konzept, schon bevor es vorgestellt wurde, harsche Reaktionen provoziert von der SPD und den Grünen, die gesagt haben, geht so gar nicht, da machen Sie nicht mit. Grünen-Chefin Ricarda Lang hat eindeutig gesagt, das wäre ein Frontalangriff auf den Sozialstaat und Sie betrieben Panikmacher. Also mit wem wollen Sie das Ganze eigentlich durchsetzen? Bleibt ja nur die FDP.
Dann fangen wir andersrum an. Das, was wir hier sagen in den Grundzügen und in dem Konzept, hat eine breite Mehrheit in der Bevölkerung. Das weiß ich aus Veranstaltungen, das sehen wir in den Umfragen, in der Demoskopie. Das gilt für andere Themen auch, an denen wir gerade arbeiten, für die mögliche Regierungsübernahme. Heizungsgesetz zurücknehmen, Klimaschutz mit Maß und Mitte machen, Steuern senken. Also wir haben Migration begrenzen, wir haben breite Mehrheiten in der Bevölkerung. Und wenn die Deutschen wollen, dass es eine andere Politik gibt in Mehrheit, das ist mein festes Empfinden, dann müssen wir ihnen halt auch sagen, dann gebt uns diese Mehrheit. Mhm. Also dann müsst ihr uns auch in eine Position, und dafür treten wir ja an bei der Bundestagswahl, bringt uns in eine Position, liebe Wählerinnen und Wähler, wenn ihr wirklich, das ist unser Eindruck, in Mehrheit eine andere Politik, ein Gegenmodell zur Ampel wollt, gebt uns die Möglichkeit, ohne die beiden linken Ampelparteien, Grüne und SPD, zu regieren. Und dann haben es die Wähler in der Hand, ob es die notwendige Mehrheit gibt, auch diese Reformen und Veränderungen zu machen. Im Übrigen würde ich mir wünschen, dass die Vernünftigen in der SPD sich auch etwas lauter melden. Mhm. Also ein Gewerkschaftler mit ein bisschen Sinn und Verstand weiß doch, dass er diejenigen vertritt, die arbeiten, die die Beiträge zahlen, und dass derjenige, der auf dem Bau arbeitet, der in der Chemiefabrik arbeitet, der bei der Müllentsorgung arbeitet, der im Krankenhaus oder die im Krankenhaus arbeitet, die finden das doch nicht fair, dass man tatsächlich in Deutschland, obwohl man arbeiten könnte, Leistungen in der Höhe bekommt. Und ich würde mir wünschen, dass die Arbeiterpartei, SPD, es war jedenfalls mal eine, dass die das ab und zu noch mal im Blick haben, dass das auch nicht fair ist gegenüber denjenigen, die arbeiten. Die reden immer von Respekt. Dann sollen sie auch Respekt gegenüber den Arbeitenden haben.
Also ein Appell an die SPD und an die Wähler. Herzlichen Dank, Jens Spahn.
Sehr gerne.
Sie haben sicherlich mitbekommen, Jens Spahn geht offensichtlich schon davon aus, dass die neue Grundsicherung kommt. Jedenfalls redet er schon von den Grundsicherungsbeziehern. Bis dahin allerdings ist es noch ein weiter Weg. Erst einmal müssen Wahlen gewonnen und Koalitionen geschmiedet werden. Und noch dazu dauern Sozialreformen ihre Zeit. Aber die Debatte ums Bürgergeld und dem richtigen Maß zwischen Fordern und Fördern ist jedenfalls im vollen Gange, und das ist ja gar nicht schlecht. Schreiben Sie uns gerne Ihre Meinung dazu, wie immer unter podcast@faz.de. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle wieder mein Kollege Simon Strauß. Er wirft einen verschärften und feuilletonistischen Blick auf die Kriegsrhetorik. Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss!